eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ihr Lieben, wenn ich uns so sehe, wenn ich die Kinder sehe und höre, ganz toll habt ihr gesungen, dann erinnere ich mich ein bisschen zurück an eine Zeit vor etwa 50 Jahren. Es sind eigentlich 50 Dreivierteljahre, dann wären es schon fast 51, wo ich das erste Mal hier in Waldperlach mit Kindern und so weiter auch beschäftigt war. Manche leben schon nicht mehr. Wir haben ja heute auch gesungen von Werden und Vergehen, von Leben und Sterben und so weiter. Und wo wir aber alle hoffen, dass wir in Zukunft ihnen und einander einmal begegnen werden im Reich Gottes. Es passt einiges zusammen und ich hänge mich mal nochmal an die Kinder, an das Lied. Und ihr müsst jetzt nicht unbedingt nochmal Gymnastik machen, wie jemand sagte hier vorne. Aber ich habe einiges mitgebracht und deswegen wollte ich das auch loswerden und dann hänge ich halt eine Kindergeschichte doch noch hier an. Und das Alter lässt grüßen, ich bin nicht mehr sicher, ob ich sie früher schon mal erzählt habe, aber es kommt noch eine halbe Geschichte dazu und das ist es vielleicht wert, erwähnt zu werden. Also ihr Lieben, die halbe Geschichte kommt zuerst von der Gemeinde Nymphenburg aus und einigen haben wir im letzten halben Jahr etwa uns um Flüchtlingskinder gekümmert. Das sind äußerlich gesehen, in dem Fall waren die Mädchen, sind ja woanders untergebracht, waren das Jungs, junge Männer, ja, so eben kurz vor 20, die schon viel erlebt haben. Einer war genau 15 Jahre alt und hat mir erzählt, dass er 5 Jahre lang unterwegs war auf der Flucht, bis er hier ankam. Ich hätte fast geweint. 15 bis 17, knapp 18 Jahre alt sind sie. Und München ist ja nur Durchgangsstation, das wird dann, die werden dann wieder woanders hingeschickt. Und wenn man sie dann irgendwo besucht, wenn man mit einzelnen Gesprächen hatte, dann sind die ganz glücklich. Wir haben einfach ein paar Mal durch Ulrike Eier, die das ins Leben gerufen hat, die Möglichkeit mit der, früher sagte man Tabea-Gruppe, mit der mit dem Adventwurfwerk eingeladen und es kamen dann auch ein paar Helfer mit, die waren damals im Waisenhaus, also ganz nahe der Tizianstraße. Es war da, Rainer und andere von früher, wo wir früher mit der Adventjugend einmal im Jahr Rückblick, Ausblick gemacht haben. In diesem Raum, in dieser Aula, waren die untergebracht, 30 Kinder, halberwachsene Kinder, ohne Eltern. Sie nennen sich unbegleitete Flüchtlingskinder. Inzwischen sind sie in der Bayernkaserne in 4er-Zimmern untergebracht und so weiter. Und es gibt noch viele, viele, viele mehr. Wir helfen ein bisschen mit und ich kann das überall empfehlen. Das ist also auch ein schönes Erlebnis, ermutigend für einen selber, wenn man sieht, wie dankbar, die meisten sind ja muslimische Kinder, wie dankbar, wie höflich, wie nett sie sind. Und du kannst mit dem einen oder anderen auch mal ein bisschen über den Glauben sprechen. Du kannst auch, wenn das passt, mit ihm mal beten. Das sind so die Besonderheiten. Das müsste man im einzelnen Fall dann sehen, was wo möglich ist. So viel als halbe Geschichte. Die andere halbe, ihr lieben Kinder. Ich sprach gerade von einem Waisenhaus. Wer von den Großen kann mir erklären, was ein Waisenhaus ist? Große Kinder. Bitte? Die sitzen draußen. Hören die mich gar nicht, oder wie? Oh, ich habe ihnen was mitgebracht. Okay, ich erzähle es trotzdem ganz kurz. Da war also vor ein paar hundert Jahren in einem anderen Land ein Waisenhaus und da mussten die Kinder arbeiten, den ganzen Tag. Sie waren eingesperrt, sie waren wie in einem Gefängnis. Wenn jemand Geburtstag hatte oder ein besonderes Fest, dann haben sie etwas geschenkt bekommen. Man sage und schreibe eine Apfelsine. Das wäre für uns, für junge Leute, für Kinder gar nichts Besonderes. Ein Junge, der wollte abhauen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat und ist dann dafür bestraft worden, hat er also keine Apfelsine bekommen. Und ich kürze das sehr stark ab. Und dann war er sehr am Boden zerstört, er wusste nicht mehr, ob er noch leben kann und so weiter. Und plötzlich geht bei ihm die Türe auf. Ich habe euch was mitgebracht. Ja, plötzlich geht bei ihm die Türe auf und da kommen die anderen Jungs rein und bringen ihm eine Apfelsine. Es war die Frage, woher hatten die diese? Die haben sich zusammengetan, jeder hat von seiner Apfelsine einen Schnitz abgemacht und sie haben das zusammengesetzt und zusammen hat es wieder eine Apfelsine gegeben. Das haben sie ihrem Freund gebracht. Was denkt ihr, wie der glücklich war und wie diese Freundschaft gehalten hat und wie er sich gerne an dieses erinnert hat in dieser schwierigen Zeit? Heute ist man im Waisenhaus anders untergebracht, man hat genügend Helfer, man wird gut betreut, es geht einem relativ gut, es geht den Flüchtlingskindern sehr viel besser, als wenn sie jetzt zu Hause unter Lebensgefahr leben würden. Eins haben sie nicht, und von manchen habe ich schon gehört, ja, ich habe noch keinen Vormund, sie haben keine Eltern. Und wenn ich früher als Jugendmann bekannt war, darf ich persönlich sagen, dann gibt es welche, die sagen zu mir, du bist unser Opa. Haben sich schnell korrigiert, ja, eigentlich müssen wir ja Sie sagen. Dann habe ich gesagt, meine Enkelkinder sagen auch nicht Sie zu mir. Und es ist sehr schön und sehr ermutigend, wenn wir solchen Menschen auch helfen. Es gibt auch Familien und so weiter, es gibt auch Mädchengruppen und wir wollen da weiter dranbleiben. Jetzt habe ich für euch als Kinder keine Apfelsine, aber ich habe einfach, und ich ließ mir sagen, das hast du schon mal gemacht, ich habe einfach ein paar Nussschnitten dabei und euch auch was übergeben. Das gibt jetzt nicht eine Frucht, wenn man zusammensetzt, aber ist aus Früchten gemacht. Und jetzt würde ich einfach sagen, ich brauche ein paar, wie wir das austeilen an die Kinder, mit einer Bitte. Bitte raschelt jetzt nicht während der Predigt damit, hebt vielleicht auf für hinterher. Als Nachtisch zur Predigt oder was weiß ich, zum Gottesdienst, ja. Ich habe hier ungefähr 14 Stück sowas, ja. Das würde ich den großen Jungs sagen, ihr verteilt das, dass jeder von den Kindern, kleiner oder größer, dann hilft immer mit, dann sowas bekommt. Ja, das war dann mein Beitrag noch für die Kinder, für die Familien. Ihr Lieben, wir haben noch etwas mitgebracht. Ich habe die Konstanze Buschweg mitgebracht. Konstanze, ich vergesse immer, ob du aus Pasing oder Waldfriede bist in der Gemeinde. Sie ist in der Gemeinde Pasing und ihr seid ja nun eine sehr musikalische Gemeinde, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen ergänzen, da ich inzwischen auch hörte, dass ein Teil eurer Sänger und Chorleute und so weiter eben in anderen Gemeinden heute ist, dann bitte ich jetzt die Konstanze und wir werden euch zuerst ein Lied singen, spielen, von dem ich hoffe, dass es ein bisschen zur Predigt passt. Ich lese einen Vers aus Psalm 104, Vers 1, der mir so selber lange nicht bekannt oder bewusst war, wie er da steht. Psalm 104, Vers 1, Herr, mein Gott, Du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Liebe Schwester, lieber Bruder, wie geht's dir hier in der Gemeinde? In einer christlichen Zeitschrift fand ich die Karikatur eines Pfarrers, der soeben seine Predigt beginnt mit den Worten: Liebe Gemeinde, da ruft aus dem Kirchenraum ein Zuhörer nach vorne: Ich heiße Müller. Denn er ist der Einzige, der anwesend ist. Man mag das überzogen finden oder einfach humorvoll. Und es geht mir überhaupt nicht darum, wirklich nicht Polemik zu betreiben gegen andere. Es gibt auch dort sehr gläubige Menschen und es ist auch mit dem Kirchenbesuch unterschiedlich. Aber ich freue mich darüber, dass wir zahlreich hier sein können. Und diese Sache erinnert mich daran, dass es doch heute auch viele Menschen gibt, die Einstellung haben: Gott, ja, Gedankenstrich, Kirche, nein. In der Heiligen Schrift wird die Situation anders beschrieben, anders gesehen. Da lobt David Gott mit den Worten: herrlich, schön, prächtig geschmückt. Und es mag uns eigenartig anmuten, dass hier Gott als schön bezeichnet wird. Aber wenn er vollkommen ist, warum soll er nicht auch schön sein? Wir werden es später mal feststellen. Und es mag von dieser Vorstellung her auch motiviert sein, dass schon im 27. Psalm zuvor, Vers 4, auch von den schönen Gottesdiensten des Herrn die Rede ist. Da geht es zwar nicht nur um den geschmückten Raum oder herrlich, schön, abwechselnd, lebendig gestaltete Gottesdienste. Es fragt sich vielmehr, wie Gottes Gemeinde von ihren geistlichen Qualitäten her ausschaut. Welche Schönheit sich in den Herzen der Gläubigen findet, um es biblisch zu formulieren, das Herz. Schönheit in den Herzen der Menschen, die ja auch Sehnsucht haben nach dem Reich Gottes, wo man immer mit Gott zusammen ist. Nach einer kürzlichen Pressemeldung zu schließen, sehen es so nur noch 1 Promille der Angehörigen großer Konfessionen. Das ist zwar angesehen oder angesichts höherer Mitgliederzahlen nicht ganz wenig, doch als Adventisten, nebst ein paar anderen Freikirchen, ich sage es nochmal, dürfen wir je nach Gemeinde über 50-90% Gottesdienstbesucher uns freuen. Und ich spreche das, wie gesagt, ohne Überheblichkeit aus, denn andererseits stellt man ja auch unter sogenannten kirchendistanzierten Menschen fest, dass so manche ein unausgesprochenes Bedürfnis nach Gott haben. Mehr, als wir oft denken und uns das vorstellen können. Viele fühlen sich aber enttäuscht irgendwie, haben Bindungsängste oder ihre Kraft und Zeit erschöpft sich schlicht in alltäglichen Lebensproblemen. Das war nicht immer so. Daher frage ich mich zumindest für uns: Gibt es das Wunder lebendiger, erweckter Gemeinden, dass sie so sind, dass man gerne hingeht und etwas vermisst, wenn man nicht dort ist? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage und ich glaube, man kann sie überwiegend mit Ja beantworten. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, ihr Lieben, dann sehen wir dort in den Anfängen, so lese ich es, glückliche Menschen, die durch Jesus echt Schwestern und Brüder geworden sind. Sie grüßen uns sozusagen herüber aus ihrer Zeit, zeigen uns leidenschaftlich, ermutigend, teils auch ermahnend, wie Gott sich Gemeinde wünscht. Sie bezeugen froh ihre Erfahrung mit dem schönen Evangelium, denn sie alle waren durch Jesu Liebe überwunden. Sie alle waren befreit durch Jesus Christus von ihrer Schuld, von ihrer Sünde und von mancher Ausweglosigkeit. Dann schenkte Jesus ihnen diese lebendige Gemeinschaft. Und sie merkten, wie wunderbar es auch ist, andere Menschen, auch das Anliegen wieder unseres Bibelgesprächsthemas, andere Menschen für seine Nachfolge einzuladen. Selbst als Verfolgte oft bekannten sie frohgemut, wir könnten es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Manche jener Zeitzeugen hatten ihn ja auch ganz hautnah erlebt, wie er zum Beispiel in Nazareth heranwuchs, wie er in die Sabbatschule ging, wie er sich in der Synagoge jenes Buch, jene Buchrolle reichen ließ, wo geschrieben steht, Lukas 4, Vers 18, und das steht auch schon im Alten Testament, da hat es zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und wie er dann sagte, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Welches Wort? Natürlich Gottes Wort, das Evangelium, das schöne Evangelium. Zugleich erklärt Gottes Sohn die Grundlage auch einer schönen Gemeinde. Er, der selbst als das Wort, Logos, in unsere Welt kam, von dem in seinem Wort gesagt, zugesagt ist, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Was für eine Botschaft, dass sie dann als gläubig gewordene seine Mission weiterführten. Das wurde ein ganz großes Thema bei den ersten Christen. Davon darf ich auch heute, glaube ich, für uns ableiten, dass jeder, der ihm im Glauben nachfolgt, normalerweise einen Blick dafür bekommt, was das für ihn und seine Umgebung bedeutet. Und für prophetisch denkende Siebenten-Tags-Adventisten darf ich hinzufügen, das meint im Kern auch die spätere Drei-Engels-Botschaft oder dreifache Engelsbotschaft, wie manche noch sagen, die uns auffordert, von unserer Erdgebundenheit loszukommen. Oder wie Lukas in Kapitel 21 es schon zuvor verkündigt hatte, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Gemeint ist der Abschluss der Erlösung, des Erlösungswerkes Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, wenn nun wir das auch so angenommen haben, wie könnten wir es denn heute weitergeben? Da brauchen wir manchmal einen neuen Blick für unsere Umgebung und unsere Zeit, nämlich wo und wie wir es unseren Mitmenschen verständlich machen, von Gottes schöner Gemeinde her, von der Situation der Gemeinde her. Das ist gar nicht so völlig anders als im Urchristentum. Wir brauchen dafür ein Netz persönlicher Beziehungen, so will ich es nennen, wodurch unsere Zeitgenossen die Gemeinde als Hilfe erfahren und gemäß ihrer Bedürfnisse dieses erleben. Dieses Netz soll so eng geknüpft werden, dass nicht dauernd Menschen durch die Massen hindurchrutschen mit ihren Nöten, Fragen, Sorgen und Vorstellungen, Verzweiflungen und was sie haben. Und wir merken es manchmal gar nicht oder zu spät. Stiller Exodus nannte dies ein Buch der letzten Jahre in unserem Verlag. Durch dieses sogenannte Netz sollen wir jedem Menschen zusprechen, egal wie sein Leben bisher war, du bist geliebt von Gott von Ewigkeit her. Und das müssen wir sie auch später spüren lassen. Indem wir ihnen spezifisch helfen, auch wenn man nicht immer gleich alles lösen kann. Das gilt zunächst auch für Gemeindeglieder unter sich. Hoffentlich renne ich hier offene Türen ein. Aber eben auch gerade dadurch für andere Leute. Und ich habe auch gelernt, diesen Satz Jesu ein bisschen besser zu verstehen, mit dem er sagte, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt untereinander. Die Beobachter von außen sehen an der Gemeinde, wie sie zusammensteht, dass es Jesus gibt und wie er ist und denkt. Nicht, dass wir nur nach außen lieben würden oder so, oder nur intern, aber dieses Interne sehen die Menschen um uns her und das ist ein Glaubenszeugnis. Es ist so wichtig und allein so überzeugt es intern wie auch bei kirchendistanzierten Leuten, dass jemand in der Not seines Lebens Freunde bekommt, den Bruder, die Schwester aus der Gemeinde. Vielleicht renne ich offene Türen ein, aber ich kenne relativ viele Gemeinden, ohne anzugeben, über ganz Deutschland verteilt. Und es gibt auch manchmal anderes. Und sind auch manchmal Menschen sehr, sehr entmutigt, enttäuscht worden und können nicht mehr mit. Da ist irgendetwas nicht ganz verstanden oder missverstanden oder anders angepackt worden. Wo es um die Verkündigung der Schönheit Gottes geht und seiner Gemeinde, da muss aufgebaut werden, ermutigt. Wer mit Worten Heil verkündigt, soll auch heilen, helfen. Wenn das bei uns nicht geschehe, wo denn sonst? Wir müssen in diesem Sinne uns ein Stück abheben von der Welt. Nicht überheblich sein, sondern dass deutlich wird, wir leben so, wie es das schöne Evangelium meint. Oder wir müssen vielleicht manchmal neu lernen oder ein Stück weit wieder üben. Wie wir zum Beispiel Liebe bringen, wie wir wohlwollend, barmherzig miteinander umgehen und mit anderen Menschen. Wo das geschieht, das ist meine persönliche Erfahrung, da hören die Menschen plötzlich wieder hin. Vor einer Zeit waren wir bei einer Trauerfeier von unserem Chur, einem chinesischen Studenten, der in unserem früheren Studentenhauskreis aus- und eingegangen war. Und in China gibt es ja die Ein-Kind-Politik, aber in dem Fall hat er noch einen Zwillingsbruder, da konnte man jetzt nicht bremsen und sagen, du darfst nur ein Kind haben. Und dann war der Zwillingsbruder und die Eltern und die Angehörigen mit da bei der Trauerfeier. Und ich habe meiner Frau gesagt, wir gehen da auch hin. Und es war dann noch ein junger Student aus der Gemeinde, der uns übrigens das mitteilte, dass der Treffende jetzt plötzlich an seinem Krebsleiden gestorben war. Und seine Angehörigen, die glaubten nichts nach seiner Aussage. Sie waren, ja, Atheisten kann man vielleicht gar nicht sagen, doch ohne Gott. Sie kannten das Ganze gar nicht. Sie hatten nie vom christlichen Glauben etwas mitbekommen. Und jetzt sprach der Vater mich nachher an, ob ich nicht mal zusammenstellen könnte, berichten könnte, wie sein Sohn hier in Deutschland, in München gelebt hat und was mit ihm so alles geschehen ist. Und während der Trauerfeier, es war nicht die ganz offizielle, es war eine Verabschiedungsfeier noch dort, eine andere gab es in einem anderen Gremium. Und da standen die Leute da, ganz betroffen, das würde ich sagen, traumatisiert. Die Mutter weinte immer und Vater wusste nicht recht, wie er reagieren sollte und so. Freunde waren dabei. Und dann habe ich einfach gefragt, ob ich ein paar Worte sagen durfte. Ja, der Bruder hat es übersetzt. Und dann habe ich so aus dem Stegreif eine kleine Traueransprache gemacht, berichtet, wie er, wie es bei ihm war und unser Hauskreis erwähnt und wie er zum Glauben kam und solche Dinge. Und daraufhin hat der Vater mich dann später angesprochen und hat praktisch gespiegelt, was ich vorher gesagt hatte. Irgendwo war die Situation so treffend und das ist auch dann ein Stück Bedürfnis. Viele kennen diese Bedürfnispyramide, das steht an oberster Stelle, also meistens sind die Menschen ansprechbar, wenn ein Angehöriges gestorben ist, bis hin zur Hochzeit und Geburt von Kindern und Urlaub und alles Mögliche, was dann entsprechend weniger, aber auch noch Bedürfnispunkte aufweisen. Man hat das mal zusammengestellt. Da kam im Hauskreis, glaube ich, diese Liebe zum Ausdruck und die Schönheit des Glaubens. Und es kam auch ein Stück weit hier mit den Leuten, die mit mir dort waren, dass die Angehörigen gemerkt haben, das ist schon etwas ganz Besonderes, dieser Glaube. Oder wir hatten in Nymphenburg, und vielleicht habt ihr viele andere Dinge auch so ähnlich, einen Tag der offenen Kleiderkammer. Und da kamen viele Leute, und wir haben dann Kleider verschenkt und so. Und da kam auch ein nicht mehr ganz junger Mann, der ein paar Jahre im Ausland war, der seine Frau seit 7 Jahren verheiratet, aus Kenia nicht herkriegt, hat das auch ein bisschen schwer, ein bisschen kompliziert angefangen und sich ein bisschen kritisch gezeigt bei den Behörden. Und das war sein Anliegen und dann bat er mich. Und durch das Gespräch und durch die Begegnungen und durch seinen Gottesdienstbesuch, den er persönlich dann angeschlossen hat, hat er sich wohlgefühlt und kriegt Bibelstunden. Und wenn es noch Gnade schenkt, dass er so lange leben kann, wird er wahrscheinlich auch eines Tages getauft. Da geht es um Nächstenliebe und solche Dinge. Und durch das, was man versucht hat zu machen. Oder ich denke nochmal an die Flüchtlingskinder, von denen ich einiges gesagt habe. Da muss man nicht Pastor sein, um so etwas zu machen. Das kann jeder. Und wenn ich sage, es gibt so ein paar Formeln, wo wachsen Gemeinden, wo entwickelt sich etwas, ich nenne es Formeln. Dann gibt es auch diese, wenn man sagt Verkündigung, gemeinschaftssozialer Dienst, dann ist es nicht nur die Verkündigung allein, sondern auch der Dienst, den man anderen Menschen tut. Und das Mittlere, die Gemeinschaft, das sage ich immer, das können wir als Adventisten sehr gut bringen. Da haben wir Gaben, Voraussetzungen dafür. Das wirkt sich dann da irgendwo aus. Privat haben wir schon seit einem Jahrzehnt einen Förderverein, manche wissen das. Und da ist es auch so, dass nicht wir jetzt massenweise durch Evangelisationen und so weiter in Tansania und anderen Ländern arbeiten, sondern dass unsere sogenannten freiwilligen einheimischen Missionare, das sind Gemeindeglieder, die das können, die haben nicht ein Studium oder was, bei manchen folgt noch ein Studium, manche wollen dann Prediger oder etwas werden, aber die arbeiten da, dass da nun im Laufe von einem Jahrzehnt etwa 1000 Menschen von 0 auf 100 gläubig geworden sind und Gemeinden gegründet worden sind. Und dass es hier auch um diese persönliche Zuwendung, so sehe ich es jedenfalls, geht, nicht nur von oben herab oder so. Und es ist schon etwas Tolles, wenn bei einer Taufe dann auf einmal 40 bis 50 Leute getauft werden. Warum aber sollte dieses Weitergeben der frohen Botschaft bei uns weniger möglich sein als anderswo unter weit schwierigeren Verhältnissen? Wo solches geschieht, da überzeugt, ich sage es nochmal so ähnlich, da überzeugt nicht nur die bloße Verkündigung und schon gar nicht eine polemisierende oder aggressive Verkündigung. Du kriegst auch wieder polemisierende, aggressive Leute, die sich da sammeln. Sondern, also nicht nach dem Motto, wir sind die Tollen und wir machen alles richtig und wir haben alles richtig erkannt und die anderen nicht und so, sondern da geht es um das Vorbild eines liebevollen, gläubigen, überzeugten Christen und einer schönen Gemeinde. Schlicht gesagt, das Glaubenszeugnis des Einzelnen. Ihr Lieben, und wenn wir nun das Geschenk des Evangeliums dann weitergeben, dann soll es auch ohne Vorbehalte und ohne Feindbilder gehen und gelingt dadurch umso mehr. Da genügt auch nicht heutzutage ein bloßes Argumentieren, manchmal schon, oder schöne Worte. Schöne Worte würden ohne überzeugende Taten vielleicht manchmal zynisch wirken. Es gelingt durch Menschenliebe. Das steht übrigens auch in der Bibel, der menschenfreundliche Gott. Und es gelingt durch Freundschaft, eine Binsenwahrheit. Wenn wir allein das uns merken würden, Menschen Freund werden, dann hätten wir schon einen ersten Schritt in den Auftrag Jesu getan. Indem wir tatsächlich auch als Gemeinde froh und schön leben und eben auf die Bedürfnisse in vielfältigen Möglichkeiten, so wie es uns möglich ist, eingehen. Paulus hat das in seinem Brief an die Christen zu Thessalonich so ausgedrückt, Kapitel 2, aus Liebe zu euch waren wir nicht nur bereit, euch, denen die Christ geworden sind, waren wir nicht nur bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkündigen, sondern auch uns selbst, unser ganzes Leben mit euch zu teilen. Heute würde man vielleicht sagen, das ist ja eigentlich die Sprache der Liebe. Man kennt den Begriff, wo man durch Handeln, durch Geschenke, durch irgendwelche schönen, guten Sachen das ausdrückt, was man nicht immer mit Worten sagen kann und auch nicht immer sagen muss. Wie sind Sie darauf gekommen, jene ersten Adventisten damals? Nun, schon Jesus hatte seinen Jüngern empfohlen, lernt von mir. Und wie der Heiland mit Menschen umging, mit Sündern, mit solchen, die man manchmal gerne ablehnen würde, das legt uns nahe, selbst auch intern fehlende Gemeindeglieder nicht ultimativ womöglich zu Entscheidungen zu drängen. Und der Theologe Karl Barth schrieb einmal, die Gemeinde soll nicht Gott ergänzen oder ersetzen wollen, sondern ihn bezeugen. Das geschieht im Widerspiegeln seiner Güte. Kann ich nur sagen, 1. Korinther 13 lässt grüßen. Das hohe Lied der Liebe, seinen Variationen. In diesem Netz, von dem wir sprachen, kann ein ganzer Strauß voller Gaben stecken, wodurch die Liebe Gottes vielfältig zum Ausdruck kommt. Besser als in noch so tollen Aktionen, die natürlich auch ihre Bedeutung haben. Aber wenn Menschen enttäuscht sind, manchmal dann ist es wichtiger, ihnen persönlich zu begegnen und da ist manches möglich. Da gelingt es zum Beispiel einer Diakonin, einer Gemeinde, Einzelne, die lange nicht zum Gottesdienst kamen, liebevoll anzurufen und bewusst nicht etwa zu sagen, wann kommst du endlich mal wieder? Und wenn jemand dann Mut fasst, und daraufhin kommen manche, weil man einfach merkt, da wird, man kümmert sich um einen wieder. Es ist schön, dass man fragt, wie es dir geht und so. Wenn nun jemand Mut fasst und da ist, dass man dann nicht sagt, womöglich oder ähnlich, ja, dass man sich auch mal wieder sieht. Und dreht er sich gedanklich wieder um. Das findet er vielleicht als Kritik. Aber auch da kann man einfach fragen, wie geht es dir? Oder ich freue mich, dass wir uns heute treffen oder so. Und darauf entwickelt sich oft ein liebevolles Gespräch. Schon manche, die sich so angenommen fühlten, ohne Druck, kamen dann wieder, teils sogar mit ihrer Familie, auch in die Gemeinde. Wir alle sind ja irgendwo und irgendwie sensibel, gerade als Christen, und wir brauchen alle dankbar. Wir sind alle dankbar für Wertschätzung. Wir brauchen alle, dass wir angenommen sind. Wir brauchen alle Geborgenheit. In solch einer schönen Gemeinde gibt es auch wache Augen, um neue Besucher mit bestimmten Glaubensgeschwistern bekannt zu machen, wo man vielleicht sieht, die würden sich ganz gut verstehen oder die haben einen Draht zueinander. Und bitte lasst mich noch etwas loswerden, liebe Schwestern und Brüder. Mitglieder einer schönen Gemeinde Jesu, das ist etwas, was ich mein Leben lang immer gesagt habe, ich sage es mal wieder, die reden auch nicht schlecht übereinander oder kritisch übereinander. Und die müssen auch nicht alles, das Letzte erfahren, was irgendwo doch nicht so gelaufen ist, wie man sich selber das vorgestellt hätte. Falls es aber doch passiert, dann ist jemand zur Stelle, der für den Kritisierten eintritt und etwas Gutes entgegensetzt. Oder der am besten gleich zurückfragt, hast du ihm das auch schon persönlich gesagt? Hoffentlich freundlich. Wo das Kreuz Jesu die Mitte der Gemeinde ist, da kann man nicht schlecht übereinander reden oder denken. Ein bekannter Mann sagte einmal, das geht nur, wo das Kreuz Jesu Christi die Mitte der Gemeinde ist. Und da kann man an der Hoffnung machen. Da kann man auch sagen, schau mal, da hast du deine Gaben. Mann, das baut ja auf und dann kann der damit was anfangen. Und da ist er auch viel mehr geschützt vor Fehlern, die man machen kann. Wenn du zum Beispiel die Geistesgabe eines freundlichen Wesens bekommen hast, da kann man doch wunderbar Gottes Güte widerspiegeln. Und wer uns so als wirklich schöne geistliche Heimat erlebt, der kann auch ein bisschen mehr begreifen von Gottes Schönheit und Gottes Herrlichkeit. Mich bewegt noch eines, kurz vor Ende der Predigt, um die Schönheit Gottes und seiner Gemeinde, damit bei uns niemals jemand sagen muss, Gott ja, Gemeinde nein. Es ist die Frage, wie gehen wir in der Gemeinde oder auch zu Hause, da sind wir nochmal, mit unseren Kindern um. Das gilt auch für Ehegefährten mit Mann und Frau. Aber ich beobachte über Jahrzehnte hinweg und frage mich, wo habe ich da Anteil oder etwas nicht geschafft. Aber es gilt für uns alle. Da sind eben manche auch geblieben, nicht in der Gemeinde geblieben. Ganz liebe Menschen. Was ist da passiert? Was haben wir da nicht hingekriegt? Aber es kann immer noch sein, dass sie wiederkommen. Und es ist eine Binsenwahrheit, wenn ich davon rede, dass zum Beispiel gerade junge Menschen, nicht nur sie, aber sie speziell auch viel Anerkennung brauchen. Und ich sage es noch einmal, auch Freunde und auch Freude brauchen. Genauso Verständnis, christliche, ich sage immer gerne, damit ich nicht missverstanden werde, christlich-biblische Toleranz. Auch, dass man jungen Menschen, die heranwachsen, vielleicht ist es bei euch schon alles klar, dass man ihnen Verantwortung zutraut in der Gemeinde. Ich kannte aber auch eine größere Gemeinde früher, da durfte man mit 40 Jahren schon mal Saaldiakon sein. Ist ja auch nicht schlecht, wenn das einer kann. Hilfreich sind auch gewiss Vorbilder, davon hat man früher oft gesprochen. Dabei beobachten auch junge Menschen bewusst oder unbewusst sehr fein, wie echt, wie authentisch wir wirklich sind. Inwieweit Reden und Tun der Erwachsenen übereinstimmen. Wichtig für unsere Kreise scheint mir, dass zum Beispiel auch Eltern sich nicht in Extremen bewegen. Ich weiß nicht, ob diese Begriffe heute noch so regelmäßig gebraucht werden. Autoritär oder zu sehr in Richtung laissez-faire, man lässt alles laufen. Womöglich nach dem Motto, mein Kind soll sich später mal selber entscheiden, welchen Glauben es annimmt. Ich frage mich, welchen Glauben? Wo in der Gesellschaft vieles ohne Gott läuft, wo in der Politik pädagogische Aufgaben immer mehr zentralisiert werden, leider nicht in unserem Sinne. Da braucht es umso mehr zu Hause echte Wärme, Offenheit, kameradschaftliches und viel ehrliches, faires Gespräch. Vielleicht passt hier der Begriff Familienkonferenz, wo man sich an einen Tisch setzt, ein runder Tisch sozusagen, und jeder darf gleichwertig seine Meinung vertreten und dann versucht man es gemeinsam zu lösen und nicht nur, wie ich es früher erlebt habe, manche in meiner Generation, was ich sage, wird gemacht. Es ging so weit, dass der Vater bestimmt hat, welche Frisur man als Junge haben darf, nicht als Mädchen, das ist ein anderes Thema noch gewesen. Auch die Gestaltung der Familienandacht ist meines Erachtens zu bedenken. Ob wir, ja, wie abwechslungsreich das vielleicht möglich ist. Oder, ich hatte ja vor Jahren lange, lange eine sehr, sehr blühende Pfadfinderarbeit und Gruppen, ja, ob wir das Angebot annehmen, was so da und dort gemacht wird. Und es sind dort schon manchmal junge Menschen zu einer Glaubensentscheidung gekommen, auch solche, die nicht aus unseren Kreisen stammten, und haben dann mitgemacht. Ich möchte mit meinen Kindern und meinen Enkeln, liebe Gott hat uns 6 Enkel geschenkt, manche wissen das, bei 2 Kindern, ich möchte mit ihnen einmal vor Gott treten können und sagen dürfen, nach Hebräer 2 und Jesaja 8, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr geschenkt hat. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, eine schöne Gemeinde braucht Männer und Frauen, gerade auch, die nicht alles wissen müssen, nicht alles können müssen, aber die Jesu Liebe im Herz haben. Und wo mancher an die Grenzen seiner Zeit und Kraft zum Beispiel gerät, kann uns Gott auch da die hilfreichen Prioritäten zeigen. Das heißt auch, was wir weglassen können. Wir müssen nicht immer alles machen. Wir sind oft so beschäftigt, dass wir zum Eigentlichen gar nicht mehr richtig kommen. Wo Gottes Liebe ausgegossen ist in unser Herz, wo wir äußerlich und innerlich Wachstum erleben, durch solch ein gutes Netz, von dem wir sprachen. Und ein junger Pastor beschrieb für sich und seine Gemeinde folgendes Ziel. Er hat sich in der Formulierung wohl an Martin Luther King orientiert. Ich träume und so weiter. Ich habe einen Traum. Er sagte, er schrieb, ich träume von einem Ort, an dem man einander kennt, an dem man mit seinen Sorgen und Nöten verstanden wird, wo man Fehler nachsieht, weil sie nun mal zum Leben gehören, wo man einander umarmt und miteinander herzlich lacht, wo einem geholfen wird und man selbst für andere Halt sein kann. Wo man sich so geben darf, wie man wirklich ist. Es gibt eine Aussage allgemein übers Christentum, die heißt, manche Leute spielen Christentum. Also äußerlich stimmt alles, der Anzug und alles. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus. Oder Adventist sagte mal, im Sabbatzimmer im Gottesdienst, wie es in der Woche aussieht, geht niemand was an. Und er hat es auch noch abgewandt gesagt, wie es innen drin aussieht. Das ist ja ein Sprichwort, glaube ich. Da geht niemand was an. Und das wäre nicht so echt vielleicht. Also dieser Mann hat geträumt davon, dass man sich so geben darf, wie man ist, ohne anderen etwas vorzuspielen, weil sie hier ja eine Gemeinschaft von begnadeten Sündern trifft. Jener gläubige Mann begründete seinen Traum mit dem Evangelium, welches eine Einladung zur Freude ist. Eine Einladung zur Freude der Liebe, wenn man diese fühlt und Frucht bringt durch den Heiligen Geist, der uns stark werden lässt in Geduld, Einfühlungsvermögen, Selbstlosigkeit, Mut, auch in Vergebungsbereitschaft. Das Evangelium, so schrieb er, ist auch eine Einladung zur Freude des Himmels. Und ich möchte hinzuführen, oder er meinte, wo verlorene Menschen wieder zum Leben kommen. Und ich möchte hinzufügen und uns allen wünschen, dass die Worte des 27. Psalms, den ich eingangs mit erwähnt habe, sich hier und in Gottes Zukunft wunderbar erfüllen. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang. Ich wünsche euch das auch, wenn ihr hoffentlich demnächst mal umzieht in das andere Haus, wo es sicher sehr schön wird, dass es auch dieses Haus des Herrn ist, wo wir gerne bleiben mögen. Aber es geht ja noch weiter. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das bezieht sich auch auf das ewige Leben, auf den Gottesdienst in seiner neuen Welt, auf der neuen Erde. Dankeschön, liebe Schwestern und Brüder, Dankeschön, liebe Freunde, wenn ihr für viele Menschen dieser Welt, da wo ihr lebt, dazu beitragt. Vielen herzlichen Dank, du herrlicher, schöner, liebevoller Gott. Amen. Und weil wir dazu auch immer wieder auf Gottes Hilfe angewiesen sind und sie auch zugesagt haben, da gibt es zum Beispiel diesen Begriff Heiligungswahrheit, das will ich nicht weiter ausführen, würden wir euch, wenn ihr uns noch ganz wenige Minuten Zeit schenkt, noch etwas singen. Das ist aus dem Messias von Händel, über Jesus. Er weidet seine Herde, ein guter Hirte. Er steht uns bei in unserem Leben. Thank you. Herr, unser Vater im Himmel, der du so prächtig schön bist und willst, dass deine Gemeinde dir entspricht, an diesem Sabbat bitten wir dich, auch mit internationalem Gesang wie überall deine Gläubigen auf der Welt, sei mit uns hier und zu Hause, führe uns Schritt für Schritt zu immer tieferer Gemeinschaft, lass uns auf deine Stimme hören und vorbereitet werden auf die Wiederkunft. Bitte, Herr, wirke doch durch den Heiligen Geist an uns allen, damit wir Eintracht in Liebe üben können, woran unsere Mitmenschen erkennen, dass wir Christi Jünger sind. Und wenn wir dich so bezeugen, möge es vielen zur Glaubensentscheidung helfen, auch dir zu folgen. Bleibe bei uns, Herr, unseren Familien, Ehegefährten, Kindern und Eltern. Lass uns immer Jesus Christus vor Augen haben. Segne jeden von uns und alle, die hier aus- und eingehen, hier und auch in der künftigen, im künftigen Haus der neuen Gemeinde. Und hab Dank, dass wir an guten und schweren Tagen bei dir angenommen und geborgen sind. Wir wollen zu deiner Ehre weiterleben und wirken in deiner schönen Gemeinde. Und dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.